Kraftraum Mittelstand. Der Podcast für Unternehmer, Macher und Entscheider. Präsentiert von Fahrenheit.
Willkommen zurück im Kraftraum Mittelstand, dem Podcast für alle, die Impulse und Inspiration lieben und selbst gestalten möchten. Ich bin Irene Schönmann.
Und ich bin Markus Liebenbrück. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um, auf den ersten Blick vielleicht nicht das klassische Wirtschaftsthema und vielleicht auch nicht für jeden direkt so ein sexy Thema, aber es betrifft uns alle. Biodiversität.
Genau, und wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, meinen viele sicherlich CO2-Reduktion, Energieeffizienz oder sogar Verpackungen. Doch Biodiversität, naja, die bleibt oft außen vor, obwohl sie das Fundament unseres Wirtschaftens doch bildet. Und ich denke, gerade in Deutschland, wo der Mittelstand das Rückgrat ist, tragen Unternehmen Verantwortung und das nicht nur für heute, sondern natürlich auch für die kommenden Generationen und auch für die Zukunft.
Ja, und es ist auch ein ganz relevantes Wirtschaftsthema, weil laut Weltbiodiversitätsrat hängen 50% der Wirtschaftsleistung direkt oder indirekt von der Natur ab. Und gleichzeitig sind auch noch relativ viele Ökosysteme in Europa stark gefährdet. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das eigentlich für den Kraftraum Mittelstand und was bedeutet das für jedes einzelne Unternehmen darin? Darüber sprechen wir heute mit einem Gast, der mitten im Thema steht und mit den beiden Beinen im Leben. Er ist Landwirt, Zukunftsbauer, Unternehmer, Netzwerker, Hutmacher und seit kurzem auch Papa. Herzlich willkommen, Peter Zenz.
Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, Peter, wir kennen uns ja schon wirklich eine Weile und ich finde, jede Begegnung ist mit dir unfassbar inspirierend. Du bist, wie Markus gerade schon angekündigt hat, breit aufgestellt und begeisterst dich für unfassbar viele Themen. Das finde ich grandios. Danke, dass du heute da bist und obwohl du so wenig Zeit hast, dir aber heute die Zeit genommen hast.
Total gerne.
Lieber Peter, jetzt hast du 60 Sekunden Zeit. Was sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt heute über dich erfahren?
Peter Zenz, ich bin Landwirt auf dem Erlebnisbauernhof Gertrudenhof, ein Familienbetrieb, der mein Herzensstück ist. Mein Opa hat den Hof gebaut und so bin ich halt reingewachsen in das Thema Natur, natürlich von Kindesbeinen an. Aber der Hof ist mittlerweile riesig groß geworden. Wir haben über 100 Mitarbeitende, haben einen Erlebnishof mit mehreren hunderttausend Besuchern im Jahr. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist halt bei mir haften geblieben und so engagiere ich mich schon seit vielen, vielen Jahren in verschiedenen Feldern der Nachhaltigkeit, Thema Food Waste reduzieren, urbane Ernährungssysteme vor Ort schaffen. Aber vor allen Dingen ist das Herzensthema Biodiversität geworden, wo ich bei Biodiversity Good Company bundesweit im Vorstand mitarbeite. Eine NGO, wo viele Unternehmen aus der Wirtschaft zeigen, wie es geht und was geht. Über 50 große Unternehmen hier aus Deutschland sind da beteiligt und bin Vorsitzender von Food for Biodiversity, einer Initiative, die in der Lebensmittelbranche alle Stakeholder an einen Tisch bringt und das Thema ja zusammen versucht, ein Stück weiterzubringen. Und bei mir auf dem Hof selber entwickeln wir auch mehr und mehr Angebote, weil das ist so ein abstraktes Thema, was wir einfach versuchen, greifbarer zu machen für den Mittelstand vor Ort. Und das ist das, worum es mir geht, den Mittelstand vor Ort, die Unternehmen vor Ort, für das Thema zu sensibilisieren. Denn es ist eben kein Thema, was nur eine Herzensangelegenheit ist, um die Welt zu retten, sondern eben auch ganz wichtig für die Zukunftstransformation der eigenen Firma.
Wahnsinnige Story und sehr, sehr viele Themen, die du gerade hast. Echt Wahnsinn, wie du das auch alles in deinen Alltag integriert bekommst. Jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer, was denn das eigentlich tatsächlich mit Wirtschaft und Mittelstand zu tun hat. Und aus unserer Perspektive eine ganze Menge. Und es geht für uns heute auch nicht um CSR-Berichte oder irgendwelche Nachhaltigkeitsstrategien, sondern um ganz konkrete Impulse und eine Einladung zum Nachdenken und ganz, ganz wichtig, überhaupt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern wirklich unternehmerischer Überzeugung.
Ja, genau, das ist ja genau mein Leitbild, denn oft wird das Thema so emotional behaftet gemacht oder mit überbordenden Gesetzen und das ist das, was bremst. Ich finde, diese positiven Narrative sind genau das, was bewegt und andersrum, diese Gewissheit, es ist halt ein sehr relevantes Thema. Also meine Lieblingszahl ist immer, dass über 70% aller Unternehmen weltweit von Lieferketten abhängig sind, die Biodiversität betreffen. Und Lieferkette ist halt einfach einer der wichtigsten Faktoren im Unternehmen. Der zweite wichtige Faktor im Unternehmen sind die Mitarbeitenden. Jedes Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Und wenn man heute Mitarbeiter halten und begeistern möchte, dann glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, auch Statements zu machen für ein Unternehmen, was zukunftsfähig, nachhaltig denkt. Und auch allein deshalb ist das Thema wichtig. Und von daher Das größte, einfachste, was man sagen kann, ist das Weltwirtschaftsforum. Nicht irgendein NGO, sondern das Weltwirtschaftsforum. Dieses Frühjahr gesagt hat, in den Top 10 Themen der größten Risiken, die Firmen in den nächsten 10 Jahren haben, sind von den 5 ersten Plätzen 4 naturbasiert. Und das ist der Punkt, wo man eigentlich als Unternehmer aufwachen muss und sagen muss, okay, was bedeutet das für mich und für mein Unternehmen? Und was muss ich tun? Unternehmen sind eben Transformationsprozess. Jedes Unternehmen, was sich nicht weiterentwickelt, bleibt stehen und ist wahrscheinlich bald raus aus dem Markt. Also was, wenn ich mich transformiere, muss ich da mit berücksichtigen? Oder wo kann sogar eine Beschäftigung mit dem Thema Biodiversität dafür sorgen, dass ich neue Ideen, neue Geschäftsfelder finde, um mein Unternehmen erst erfolgreich zu machen?
Aber ein Schrittchen nochmal zurück. Also ich denke, viele verbinden vielleicht mit Biodiversität, mit einem, ja, mit der Blühwiese hinterm Parkplatz oder mit dem Wespenhotel auf dem Hof. Vielleicht kurz angesetzt noch ein Stückchen davor. Peter, wie würdest du Unternehmerinnen und Unternehmern überhaupt das Thema Biodiversität erklären? In kurz und knappen Sätzen.
Das ist schwer, in kurz und knappen Sätzen. Und das Greifbare ist immer auf dem Firmengelände, wenn man das grün macht und wenn man das erlebbar macht. Das hat ja auch viel, was man dort investiert, auch fürs Mikroklima zu tun. Aber Biodiversität bedeutet eigentlich das Zusammenspiel unserer Natur, damit wir als Menschen, die ja auch nur ein Teil unseres Ökosystems sind, auch weiter von der Natur all das bekommen, damit wir gut leben und wirtschaften können. Denn man kann als Landwirt so fleißig sein, wie man will. Wenn die Natur nicht mitspielen würde, dann könnte man nicht ernten. Und das ist eben nicht nur in der Landwirtschaft so, sondern das ist auch in vielen anderen Betriebszweigen so, wo erst das Zusammenspiel von Ökosystemen und deren Dienstleistungen, die machen 99% der Arbeit. Und eigentlich ist nur das 1% der Arbeit, was wir Menschen vielleicht in diesem Kreislauf befähigen, um unser Produkt, unsere Lieferkette, unseren Rohstoff dann auch wirklich wirksam zu machen. Und wenn dieses ganze Gleichgewicht aus den Fugen gerät, dann sind wir die Leidtragenden am Ende. Und darum geht's.
Jetzt bist du als Landwirt natürlich auch nochmal ganz nah dran, ne? Und dann kann auch jeder direkt dann wahrscheinlich die Transferleistung bringen. Ja, bei dir hat das direkte Auswirkungen und du kannst da auch was gegen tun. Aber jetzt versuchen wir mal, Wirtschaft und Biodiversität irgendwie ganz konkret auf den Punkt zu bringen. Jetzt mal am Beispiel eines Industrieunternehmens. Was ist denn da, wie würdest du denn da dann erklären, wie die Wechselwirkungen sind?
Ja, jedes Unternehmen hat halt Rohstoffabhängigkeiten. Also in unserer NGO gibt es auch zum Beispiel viele Abbaubetriebe wie Knaufgips, Heidelberg Zement. Ja, oder Quarzwerke, die bauen Natur ab und befähigen Rohstoffe, damit wir irgendwas damit machen können. Und in diesem Abbauprozess gibt's auch unfassbar viele Möglichkeiten, Natur auf Zeit zu regulieren, was auch ein großes Thema von uns ist. Denn oft traut man sich ja gar nicht, Natur zuzulassen, weil irgendwelche Genehmigungen dann nachher sagen, du darfst halt nichts mehr machen. An solchen Themen arbeiten wir auch. Und das wird Gott sei Dank besser. Und andersrum sind auch gerade so ungebrochene Flächen wie Tagebauen oft ganz große Orte, wo auch Neues entstehen kann, weil es gibt ja verschiedene Stufen der Evolution in der Natur und wenn man die gut bewirtschaftet, kann da eine Menge entstehen. Und solche Beispiele gibt's, oder es gibt halt Beispiele, zum Beispiel ganz greifbar, Kakao, Schokolade, das sind, glaube ich, die für uns alle greifbarsten Lieferketten, die wir haben, denn die Schokolade und der Kakao werden bestäubt durch eine Mücke und diese Mücke ist in den Anbaugebieten ziemlich gefährdet und keine Mücke, keine Bestäubung, kein Kakao. Das ist so eine Perversion, die es gerade schon gibt, dass tatsächlich schon daran gearbeitet wird, irgendwie synthetisch Kakao herzustellen. Und ja, vielleicht kann man das demnächst alles machen, aber irgendwie fühlt sich das für mich grandios falsch an. Und deshalb freue ich mich, dass eben auch das Thema Biodiversitätsschutz nicht mehr längst nur ein Thema von Umweltschützern ist, sondern eben mehr und mehr auch ein unternehmerisches Thema wird, wo man sich um den Bezug seiner Rohstoffquelle kümmert, dass man überlegt, wo kommt die her? Und die großen Unternehmen haben das in eigener Regie, aber auch auf die Lieferkette, auf Lieferverbände. Jeder gute Unternehmer, dem ist wichtig, wo sein Rohstoff herkommt, weil wenn er keinen Einfluss auf seinen Rohstoff hat, dann ist sein Geschäftsmodell nicht resilient. Und dort kann man dann eine Menge tun, damit das Ganze auch wieder funktioniert. Und so wird's auch für die kleineren Unternehmer vielleicht, die gar nicht so einen starken Zugriff haben auf ihre Lieferkette, deshalb relevant, weil natürlich auch die Banken und die Versicherungen das Thema erkannt haben. Also wenn man Kredite möchte oder wenn man Versicherungen abschließen möchte, was machen die? Die gucken, wie risikobelastet ist so ein Unternehmen. Und wenn man da sich nie Gedanken zu gemacht hat, dann sagen die natürlich auch, puh, da kann ja alles passieren in seiner Lieferkette, in seiner Rohstoffquelle und seiner Resilienz. Und deshalb ist auch das ein Themenfeld, was das Thema sicherlich in Zukunft sehr stark nach vorne bringen wird, dass eben gerade die Versicherer nachfragen, welche Risiken bringt denn dein Unternehmen mit oder die großen Geldgeber?
Aber vielleicht, bevor wir gleich zu den Praxisbeispielen noch kommen, würde mich noch interessieren, du hast das vorhin erwähnt, du bist Vorstandsmitglied bei Biodiversity in Good Company. Was ist das Ziel eurer Initiative?
Unser Ziel, die ist vor über 15 Jahren gegründet wurde, war damals schon das Thema zu Mainstream in der Wirtschaft. Denn die Überzeugung ist einfach klar, dass die Lösungen nicht aus der Politik kommen, nicht aus irgendwelchen Anthroposophen, sondern die kommen eben aus den Machern, die es jeden Tag umsetzen müssen. Und deshalb muss das Thema ein breites Thema in der Wirtschaft, im Mittelstand und auch in großen Unternehmen werden, weil bei denen, die es jeden Tag tun, findet man am besten die Lösungen. Was ist denn der Vorgang? Wie kann ich es verändern? Wie kann ich es weiterentwickeln? Und vor allen Dingen, wie können wir Allianzen schließen, dass wir gemeinsam in dem Themenfeld erfolgreicher werden? Und das macht Biodiversity in Good Company. Und da gibt es natürlich so Urgesteine wie HIP und Bionade und Werner und Merz. Ihr kennt alle die Produkte. Die haben das geschafft. Und das ist so immer auch gerne die Erfolgsgeschichte, die ich erzähle. Nehmen wir mal Werner und Merz. Das Unternehmen ist über 200 Jahre alt und ist auch ein Mittelständler. Also ist kein Großkonzern, sondern ist ein Mittelständler, familiengeführt. Die haben vor 200 Jahren Erdal Schuhcreme hergestellt. Die gibt's auch heute noch mit dem Frosch. Und da ist eben die Verbindung. Irgendwann haben sie gesagt, okay, beim Frosch bleiben wir, aber wir müssen noch ein bisschen mehr entwickeln und haben dann diese tollen Reinigungsprodukte, die man unter der Froschmarke kennt, heute entwickelt und haben da erkannt, aus unseren Rohstoffen können wir mehr entwickeln und haben sich um mehr gekümmert, haben sich um Verpackung gekümmert, sind da führend in der Rezyklatweiterentwicklung und Stück für Stück für Stück haben sie das Thema weitergedacht und haben sich so einen unglaublichen USP in der Branche, die ansonsten weltweiter Markt sehr arbeitet, dass sie ein total erfolgreiches Unternehmen sind. Das sind so die Beispiele, die ich mag. Das eigene Geschäftsmodell weiterdenken, nicht im Zwei-Jahres- oder im Jahresbilanz stehen bleiben, sagen, was jetzt erfolgreich ist oder nicht, sondern was muss ich tun, dass mein Unternehmen in 5, in 10, in 20 Jahren noch erfolgreich sind? Und deshalb ist auch bei uns sind viele familiengeführte Unternehmen. Es gibt ja auch viele große familiengeführte Unternehmen, auch Rittersport zum Beispiel, die am weitesten damit sind, weil man natürlich als Mittelständler, der auch oft Familienunternehmer ist, auch wie wir Landwirte auch über die Generation hinweg denkt und dann natürlich auch nicht nur nach vorne denkt, sondern auch nach vorne investiert. Und das ist halt auch mittlerweile evident bewiesen, dass eben jede Investition in Nachhaltigkeit eine wirtschaftlich sehr lohnende Investition ist. Das hast du nicht am Ende des Jahresberichts raus, aber je nachdem in 3, in 5 oder in 10 Jahren, das sind so die Zeiträume, wo man weiß, dann hat sich das amortisiert und ab dann ist es Gewinnzone. Und das erzähle ich auch immer gerne den Mittelständlern, wenn man irgendwie eine Maschine kauft oder ein Werksgebäude entwickelt, das hast du auch nicht in der Jahresbilanz abgeschrieben. Und so sind die Überlegungen, die man da macht, die Investitionen in Maßnahmen oder auch in Beschäftigungszeit, sicherlich nicht immer am Ende des Jahres amortisiert, aber, und das wie gesagt wissenschaftlich bewiesen und begleitet, es ist sehr schnell, zahlt sich das positiv aus.
Ja, jetzt hast du natürlich auch in deinem letzten Statement einige Beispiele gebracht, auch wie der Rittersport und HIP, die ja relativ nah dran ist. Da kann man wieder Nahrung, Schokolade. Jetzt mal so ein ganz konkretes Beispiel. Bin ich ein klassischer Maschinenbauer, 200 Mitarbeiter und jetzt prasseln gerade fairerweise ganz, ganz viele Themen auf mich ein. Ich soll digitalisieren, ich muss mich transformieren, ich muss ein attraktiver Arbeitgeber werden. Und jetzt kommen wir hier in unserem Podcast mit dem Thema, jetzt muss auch noch was für die Biodiversität tun. Wie kann man denen erklären, dass das wirklich auch für die einen wirtschaftlichen Faktor hat? Und wie kann man das ganze Thema wirklich wirtschaftlich denken?
Ja, es fängt ja an damit, dass man in Biodiversität sehr, sehr greifbar die Themen auch für die Beschäftigten machen kann. Also meistens geht die Reise los am eigenen Firmengelände, dass man überlegt, was man am Standort machen kann. Und so ein grünes Firmengelände erzählt dann einfach unfassbar viele positive Narrative. Und das motiviert natürlich Mitarbeitende auch ganz anders in der Firma zu arbeiten. Und aus der Beschäftigung sowas, dann geht das in die Kantine rein, dann gibt's anderes Essen. Das sind so die ersten low-hanging fruits, die man als Unternehmen ernten kann. Und dann geht man halt in den Einkauf und dann überlegt man, okay, welchen Rohstoff brauche ich denn, um meinen Teil zu fertigen? Und dann ist man halt super schnell wieder in der Lieferkette. Und dafür ist aber dieser erste Schritt total wichtig, das auf dem Firmengelände zu machen. Das ist in der CO2-Bilanzierung oder der Nachhaltigkeitsbilanzierung sowohl bei Biodiversität und bei Klimathemen nicht der größte Einflussfaktor. Aber das ist der Einstieg und ist der Motivationsfaktor. Man muss irgendwie den Hebel drehen. Und wenn die Mitarbeitenden ein grünes Firmengelände haben, dann hat man schon einen anderen Arbeitsalltag. Und so hebt man natürlich auch den Arbeitsplatz nochmal ganz, ganz krass hervor. Und ich bleib mal bei Rittersport. Die haben da eine Menge gemacht und die haben signifikant längere Beschäftigungsverhältnisse, seitdem sie das Thema bekümmert haben. Und jeder Unternehmer weiß, jeder Mitarbeiter, den du verlierst, der kostet richtig Asche. Und wenn man es schafft, Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern über so ein Thema, weil man eben das Firmengelände verändert, so die Aufenthaltsqualität verbessert, die Pausenqualität verbessert, die Qualität der Kantine verbessert, dann hat das erstmal noch gar nicht so wahnsinnig viel mit dem Umsetzungsthema zu tun, aber dann hat man schon mal den ersten Gewinn im Sack. So, und wenn du dann die Mitarbeiter begeistert hast und sagst, boah, das ist ein Thema, das treibt mich aber um, dann kommt man in Diskussion, dann geht man in die ASC-Plantagung und überlegt sich, okay, was bedeutet das dann weiter für mein Unternehmen? Und dann kommt man natürlich sehr schnell an den Kunden. Ja, und der Kunde fragt ja auch immer mehr, wie ist das, was du mir zulieferst, unter welchen Bedingungen hergestellt? Und da ist Biodiversität eins von vielen Kriterien. Das Schöne ist aber, fast alle Dinge, die man für Biodiversitätsschutz tun kann, sind auch fürs Klima gut. Umgekehrt aber nicht. Und deshalb empfehle ich immer, fangt mit den Biodiff-Maßnahmen an, weil die viele anderen Themen erschlagen, auch Menschenrechte. Weil wenn du es irgendwo vernünftig produzierst und anbaust, dann bist du sehr, sehr nah dabei, wer produziert denn für dich? Und so kriegt man andere Themen, die man eben auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, egal ob man sie jetzt führen muss oder nicht, kommt ja darauf an, wie groß man ist, miterschlägt. Und das andere ist dann dabei, wenn man sich jetzt diese Gedanken macht, dann ist man ja gezwungen, einfach mal so ein bisschen auf die Leiter zu klettern und von oben auf sein Unternehmen abzuschauen. Und das ist so das, was so den kleineren Unternehmen oder den kleinen Mittelständlern so gewinnbringend ist. Man bleibt oft so stecken im Alltag. Ich kenne das genau, auch bei mir auf dem Hof. Wir haben einen riesen Transformationsprozess vor uns und dann denken wir immer nur, boah, noch ein Thema, noch ein Thema, noch ein Thema. Aber einmal richtig strukturieren, einmal zu sagen, was sind meine blinden Flecken, was sind meine Ziele, was muss ich tun, wie soll es übermorgen aussehen, egal ob man das alleine tut oder mit einer guten Beratung oder mit einer guten Agentur. Das ist, glaube ich, so, so wichtig, dass man vom Reagieren ins Agieren kommt. Und auch das ist ein riesen Erfolgsfaktor, den eine positive Beschäftigung mit so einem Thema mit sich bringt, weil man guckt von oben aufs Unternehmen und strukturiert nochmal komplett neu oder, wie ich eben gesagt habe, erfindet oft so auch neue Dienstleistungen, neue Produkte, neue Angebote. Auch bei mir auf dem Hof. Wir sind ja gestartet als Bauernhof, ist ein Erlebnishof, wo viele Menschen mit viel Freude hinkommen und jetzt bieten wir auch Angebote zu nachhaltigen Teambuilding, Tagen und Feiern an. Das ist so meine Mission rauszubringen, aber das ist auch ein toller Wirtschaftsfaktor, wenn unter der Woche, wenn nicht viele Familien kommen zu mir, ich auch Angebote in einem anderen Themenfeld machen kann. Und so kann man das von Struktur zu Struktur, kann man die Parabel weitererzählen. Oft entsteht so eine ganz neue Dienstleistung. Und wenn man auch einen globalen Markt ansieht, wo auch viele kleine Hidden Champions hier aus Europa hin liefern, geht es ja auch um Wettbewerbsfähigkeit. Wo können wir uns mit abheben? Und Deutschland ist lange das Land der Innovation gewesen. Und wo, wenn nicht auf den grünen Innovationen, können sich Mittelständler jetzt hier abheben und so auch im europäischen oder globalen Markt erfolgreich sein? Und all das kann es auslösen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
Aber ich glaube, es geht natürlich auch um Wettbewerbsfähigkeit, aber ein ganz großes Thema in der Zukunft ist auch die Zukunftsfähigkeit. Und daher die Frage, was glaubst du, was steht für unsere Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Spiel, wenn die Unternehmen sich dem Thema nicht stellen und es weiterhin ignorieren?
Die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft ist was, was mir oft Sorgen macht gerade. Also die ganzen globalen Bedingungen, brauchen wir heute nicht drüber reden, sind ja nicht gerade die besten. Wir haben super viele Abhängigkeiten, wir sind nicht die Rohstoffkönige. Und genau deshalb ist halt diese Transformation wichtig der Unternehmen, dass sie auch moderne Techniken entwickeln, wie das Unternehmen wirksam sein kann und damit aber auch Systeme schaffen können, die auch noch unsere Enkelkinder einen lebenswerten Planeten bescheren. Und das ist, wenn man einmal sich mit dem Thema beschäftigt, dann auf einmal nicht mehr ein Ökothema, sondern ein Thema, was man total spürt. Und ich bin selber Papa, hast es eben gesagt in der Anmoderation. Und das macht nochmal eine Menge mit einem selber zu sagen, was kann ich heute mit meinem unternehmerischen Handeln dazu tun? Wie kann ich Geschäftsmodelle erfolgreich damit zu tun, was Gutes voranzubringen, damit ich meinem Kind in 30 Jahren mal sagen kann, ja damals, als das so und so war, da habe ich diese Entscheidung getroffen. Das war mein Beitrag dazu. Und wenn man so an seine eigene persönliche Maslow-Pyramide denkt, dann ist das, glaube ich, das Beste, was du tun kannst. Dass du selber mit deinem Unternehmen, mit deinen Mitarbeitern, mit deiner Kraft, mit all dem, wo du jeden Tag aufstehst und deine Energie reinlenkst, was bewegst, mit dem du deine Rechnung bezahlen kannst, mit dem du aber auch einen positiven Impact schaffst. Und ich erlebe das selber so, so stark. Ist ja mal so diese klassische, die ersten sagen, boah, der ist bekloppt, der ist verscheuert, was macht der denn und sonst was. Und dann kommt, ja, irgendwie ist ja dann schon was dran. Und so langsam kommen die Leute und sagen, kannst du mir mal erklären, oder hast du mal einen Tipp für mich? Und das ist ja die klassische Innovationsschleife und so ist das auch bei dem Thema und ich bin da total von überzeugt und deshalb möchte ich da auch den Mittelständlern Mut machen, einfach diese Reise zu machen. Und es sind oft wirklich diese kleinen Schritte, ihr kennt ja Pareto-Prinzip und alles. Also oft, wenn man sich ein paar Sachen anschaut, kriegt man mit kleinen Maßnahmen, mit kleinem Geld und kleinem Aufwand schon sehr, sehr viel geregelt. Und wenn das mal so am Laufen ist, dann kommen manchmal auch die Mitarbeitenden selber und haben dann gute Ideen. Das beflügelt ja auch so das Miteinander in der Firma, schafft dann Energie für Innovation und das ist wieder der Grundfaktor für Erfolg. Und deshalb sehe ich das Thema Nachhaltigkeit auch total holistisch in der Unternehmenszukunftstransformation und deshalb so entscheidend als weitermachen wie früher.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, das sind so die kleinen Schritte, mit denen man anfangen sollte. Und jetzt hat einer gesagt, boah, der Peter hat mich heute mit dem Podcast inspiriert. Was würdest du dem noch mit auf den Weg geben? Was wären so die allerersten und wirklich niederschwelligsten Schritte, die man in diesem Thema gehen kann?
Allerwichtigste ist, vernetz dich. Also genau deshalb bin ich ja auch aktiv auf Bundesebene bei Biodiversity Good Company. Wir schaffen gerade so lokale Bündnisse Biodiversität auch mit den IHKs vor Ort, weil man muss sich mit seinem Nachbarn, mit seinem Branchenkollegen austauschen. Es darf kein Alleingang sein und das finde ich so super. Oft konkurrieren Firmen natürlich um den Kunden, aber in so einem Thema kann man auch mal Allianzen schließen und es gibt die ersten Verbände, die mitziehen und dieses Vernetzen ist halt gut, weil man muss die Welt nicht immer neu erfinden. Es gibt schon eine Menge guter Lösungen. Ich habe ja eben gesagt, bei der Biodiversity Good Company ist seit über 15 Jahren unterwegs. Es gibt viele Vorreiter. Also da darf und soll auch kopiert werden. Und dann kann man natürlich auch sehr einfach und sehr schnell Meter machen. Es gibt gerade super viele Fördermittel auch. Auch gerade für den ersten Start, Firmengelände, Begrünen und so weiter. Weil es natürlich auch sehr klimarelevant ist und so Mikroklima beeinflusst, wenn man solche Maßnahmen macht. Gerade wenn man neu baut, unbedingt mitdenken, so ein Thema, weil dann kostet es gar nicht mehr, aber schafft Erfolge. Dafür brauchst du eben genau diese Vernetzung und die richtigen Kontakte finden, die einem da helfen, dann ist es auf einmal gar nicht so schwer.
Wow. Jetzt hast du echt richtig ausgepackt in den letzten ungefähr 20, 25 Minuten. Ein super Plädoyer, kraftvolles Gespräch. Erstmal vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich gerne nochmal das Gespräch in so drei Takeaways zusammenfassen. Ich starte mal und ihr, Irene, Peter, ihr dürft gerne ergänzen, wenn ich was übersehen habe oder etwas falsch zusammenfasse. Ich würde sagen, als ein der ersten Takeaways würde ich sagen, Biodiversität ist mehr als Nachhaltigkeit, sondern ist ein holistisches, strategisches Thema für ein Unternehmen. Warum? Weil man auf Basis dessen viele Themen denken kann. Du hast es eben gesagt, proaktiv agieren, nicht reagieren. Und genauso ist es ja mit vielen anderen Themen auch. Und so ist es auch beim Thema Biodiversität. Das Thema von oben betrachten und einfach schauen, wo habe ich das in der Lieferkette und wie kann ich auch für mich resilienter werden, wenn ich dieses Thema angehe. Zweiter Punkt, das fand ich ganz spannend, eine grüne Oase schaffen. Also Thema Attraktivität für Mitarbeiter. Wenn ich dort ganz vorne anfange und nicht nur in Stühlen und in Büromöbeln denke, sondern auch Plätze schaffe auf dem Unternehmensgelände, grüne Oasen schaffe, dann habe ich natürlich auch nochmal einen riesen Vorteil. Und gerade wenn es draußen warm ist, ist es schön, nochmal ein schattiges Plätzchen unterm Baum zu haben und vielleicht nicht nur unter einem Pavillon. Und der dritte Punkt ist, da müsst ihr mir jetzt gerade einmal helfen. Wer hat noch den dritten Punkt, den er jetzt mit reinnehmen würde?
Mein dritter einfachster Punkt ist nicht auf Perfektion warten, sondern einfach machen und anfangen. Wir haben gerade in Deutschland oft manchmal so das Gefühl, es muss erst perfekt sein, bevor man irgendwas macht, bevor man irgendwie kommuniziert, bevor man damit nach draußen geht. In dem Thema heißt es einfach machen, tun, anfangen und der Rest kommt von alleine.
Und den letzten vierten, der fällt mir gerade noch ein, vernetzen.
Das wollte ich gerade noch sagen, vernetzen, das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen, weil das fand ich ein super mega Impuls und das ist so leicht. Das kostet nur ein bisschen Zeit, aber es ist so leicht und so, so wichtig. Das wäre jetzt auch noch so mein Punkt, den ich heute auf jeden Fall super mitnehme. Ja, lieber Peter, dann sind wir auch schon fast am Ende, obwohl ich glaube, wir alle hier in dieser Runde noch ewig lange mit dir weitersprechen wollen würden. Und ich glaube, ich hätte noch einen Tipp für dich. Ich glaube, du brauchst einen eigenen Podcast. Du bist da wirklich so zu begeistern, beziehungsweise anders. Man kann dir wirklich mit so viel Begeisterung zuhören und ich kann es kaum glauben, dass wir jetzt schon am Ende angekommen sind. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du heute in unseren Podcast hier investiert hast. Du bist sehr viel beschäftigt, bist meistens irgendwie im ICE Richtung Berlin und wieder zurück.
Naja, es ist ein Herzensthema und ich mag es in die Welt bringen und ich lerne ja auch selber damit. Und das ist dieses Vernetzen eben auch. Also wenn man drüber spricht, wenn man Menschen trifft, wenn man sich mit dem Thema austauscht, dann erfährt man zu dem Thema viel, aber auch zu anderen Dingen. Und auch das ist so, was für mich so toll ist. Ich glaube, vieles, was sich bei mir auf dem Hof dadurch positiv entwickelt hat, ist nur, weil ich erstmal verrückt angefangen habe, Dinge zu tun, die sich nicht am Ende des Tages rechnen. Mhm. Und das macht Mittelstand und Unternehmer aus, auch in Zukunft investieren und das eben nicht nur durch Baumaßnahmen, sondern eben auch durch Netzwerke, Bündnisse und neue Ideen.
Absolut. Und noch einen letzten Tipp zum Schluss, das möchte ich doch nochmal loswerden. Falls ihr mal im Rheinland unterwegs seid, was immer eine Reise wert ist, kommt auf jeden Fall auch mal nach Hürth. Dort gibt es diesen wunderbaren Erlebnisbauernhof Getrudenhof und der ist nicht nur für Kinder schön. Das kann ich garantieren. Ich bin selber öfter gerne da. Peter, vielen Dank für deine Impulse und danke auch für deine Überzeugungen und dein Unternehmertum, was du heute auch hier mit uns geteilt hast und dein unfassbar geniales Engagement. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Total gerne. Bis bald.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, teilt ihn gerne mit Freunden und schreibt uns auch gerne euer Feedback. Bis bald. Tschüss.
Ja, und vor allem, sprecht in euren Unternehmen über Biodiversität. Und wir hören uns beim nächsten Mal im Kraftraum Mittelstand. Ciao.
Tschüss.